Werbung.
Den Garten bewässern.
Geht auf die mühsame Art.
Oder auf die Gardena-Art.
Ganz bequem. Oder sogar automatisch. Per Smartphone.
Und während dein Nachbar noch Gießkannen schleppt oder mit Knoten im Schlauch kämpft, kannst du schon deinen Garten genießen. Mit der Familie, Freunden oder auch mit deinem Nachbarn.
Na, brauchst du mal eine Pause?
Ich dachte schon, du fragst nie.
Gardena. So geht's clever.
Übrigens, bequem Pflanzen bewässern auf dem Balkon geht auch auf die Gardena-Art.
Werbung Ende.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres großartigen, preisgekrönten Podcasts. Geht's Ihnen gut?
Mir geht's blendend. Das Gute ist ja, es gibt hier eigentlich so gut wie keine Bilder, weil das ist ja ein Podcast und kein TV-Cast. Aber Sie sehen in einer Form verwahrlost aus. Sie haben einen fetten Kaffeefleck auf Ihrem Hemd.
Wo?
Sie haben von diesem komischen Butterhörnchen jede Menge Butterhörnchen-Teile im Gesicht hängen. Können Sie sich mal irgendwie... Jetzt, so kann ich nicht arbeiten.
Sie jetzt mal nicht persönlich. Das wollte ich nämlich eigentlich machen. Ich wollte nämlich reden über die Bildungsministerin Schwarz-Stark. Okay, man hat uns früher als junge Journalisten gesagt, keine Namenswitze. Dabei ist es natürlich in Wahrheit so, dass Namenswitze das die allerlustigsten sind. Das weiß doch jeder. Und die Frau heißt sie Schwarz-Stark-Watzinger.
Das ist jetzt zu billig,
Augstein. Sie heißt Stark-Watzinger. Sie heißt Stark-Watzinger. Es ist unsere Bildungsministerin, Stark-Watzinger. Die meisten Menschen kennen sie wahrscheinlich gar nicht, weil sie eben so ungebildet sind. Und jetzt sind sie dran.
Die Frau hat ja gerade ihre Staatssekretärin entlassen und ich finde das nicht so clever von ihr. Sie hat lange gebraucht, bis sie dem Druck nachgegeben hat. Diese Staatssekretärin hat es, ich möchte sagen, gewagt, mal gucken zu wollen, ob und wenn ja, wie schlimm eine ganze Gruppe von Professoren und Dozenten an deutschen Unis, bezahlt aus Steuergeld selbstverständlich, einen Aufruf unterschrieben haben, in dem sie sich klar pro-palästinensisch positioniert haben oder eben auch in einer Form anti-israelisch,
Stopp!
Sie wollte prüfen, ob das der Fall ist.
Ja, nein.
Sie wollte es prüfen.
Nein.
Und allein dieses Ansinnen wurde als Beschränkung der Lehre, der Freiheit der Lehre geframed. Und das ist hier... Das war dann so scharf als Vorwurf, dass sie diese Frau rausgesetzt hat und möglicherweise ihr Amt als Ministerin, Frau Stark-Watzinger, auch verlieren wird.
Ja, es ist einfach, und sehen Sie, und deshalb finde ich dieses Thema spannend. Es ist irgendwie nur eine Petitesse. Kein Mensch weiß, wie die Bildungsministerin heißt. Niemand kennt ihre Staatssekretärin. In Wahrheit spielt das alles auch überhaupt keine Rolle. Außer, dass es ein fantastisches Beispiel dafür ist, wo wir inzwischen schon hingekommen sind in unserem großen Abwehrkampf gegen die illiberalen Tendenzen aus Russland, der Türkei, überall praktisch wird verteidigen die Demokratie. Aber wenn die Leute das dann auch mal ernst meinen mit der Demokratie und der Meinungsfreiheit, dann prüft man, ob man ihnen nicht die Staatsgelder entziehen kann. Komisch. Jedenfalls ist es so,
aber auch dass schon,
bei
ganz
nein, wir müssen schon bei den Fakten bleiben.
Das ganze Framing bitte überspringen?
Ich bin
kommen Sie doch einfach zu den
Fakten.
Nein,
das Framing haben Sie eben gemacht.
Das ist,
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Regel Nummer 1, sagt immer anderen Leuten, können wir mal mit dem Framing aufhören? Wenn man vorher gerade praktisch so doll geframed hat, dass man praktisch wie aus so einer Rahmenhandlung irgendwie so kommt, ja? Es geht um ein Statement von Lehrenden an Berliner Universitäten. In dem haben sich, das war schon am Anfang Mai, ist jetzt schon eine Weile her, diese Lehrenden an den Berliner Universitäten dazu geäußert, gesagt, es geht hier um Versammlung und Meinungsfreiheit. Die Polizei dürfe nicht Protestcamps, pro-palästinensische Protestcamps und friedlichen Protest und so hier unterbinden und das sei nicht in Ordnung. Es wird in diesem Statement ausdrücklich über den israelisch-palästinensischen Konflikt nichts gesagt, denn darum geht es nicht.
Nein,
Entschuldigung, das ist jetzt wirklich wichtig.
In welchem Konflikt hatte sich das pro-palästinensische Protestcamp, um dessen Räumung es ging, sich positioniert?
Herr Blume, es geht um die Meinungsfreiheit und es geht darum, in diesem Statement steht drin, es geht nicht darum, ob man die Meinung der Leute teilt in der Demokratie, sondern dass sie die Möglichkeit haben müssen, sie zu äußern und dass quasi öffentliche Räume wie eine Universität auch dafür dienen, sowas zu machen und man da nicht so ohne weiteres von seinem Hausrecht Gebrauch machen kann, so wie Sie das. Wenn das pro-palästinensische Protestcamp beim Kollegen Blome in Stahnsdorf, Mahlsdorf, Düdelsdorf oder so, wo Sie wohnen, aufgeschlagen worden wäre, hätten Sie die Polizei rufen dürfen und ich wäre auch vollkommen auf Ihrer Seite gewesen, denn da gehört es tatsächlich nicht hin. In eine Universität hingegen, die muss das schon auch aushalten. So, und das ist das Einzige, was diese Lehrenden gesagt haben. Sie haben ausdrücklich nicht parteibezogen für die Israelis oder für die Hamas. Das interessiert Sie gar nicht, ne?
Doch,
das
interessiert
Sie. Der Inhalt interessiert Sie nämlich nicht. Sie das ist nämlich das Interessante.
Sie wiederholen sich.
Naja.
Sie hatten bereits gesagt, dass die Lehrenden, Professorinnen und Professorinnen sich nicht inhaltlich positionieren wollten, haben sie aber getan. Und natürlich gilt es, die Meinungsfreiheit, insbesondere in Räumen einer Universität, wirklich zu verteidigen und zu wahren. Aber, um Ihnen einer echten Plattitüde mal entgegenzutreten, Hass ist keine Meinung. Es gibt halt Grenzen auch der Meinungsfreiheit. Und alles, was die Staatssekretärin bzw. die Ministerin vorhatte, war, diese Grenze noch einmal nachzuvollziehen, um zu schauen, ob sie überschritten worden ist durch das Protestcamp und dann auch durch die Verteidigung desselben.
Nein.
Jetzt stellen Sie sich, darf ich?
Frau Stark-Schwarzinger hat damals der Bild-Zeitung gesagt, dass es sich bei den Unterstützern um Lehrende handelt, ist eine neue Qualität. Gerade sie müssen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das bedeutet, die Bildungsministerin der FDP, einer liberalen Partei, hat lauter Dozenten und Dozentinnen, Professoren und Professorinnen der Berliner Universitäten pauschal die Grundgesetztreue abgesprochen, weil sie sich für die Meinungs- und Versammlungsfreiheit eingesetzt haben. Das ist eine Qualität, das kennen wir aus China, das kennen wir auch aus Russland. Da in der Tat verhalten sich Politiker gegenüber Demonstrantinnen so, wie diese Frau das gemacht hat. Und übrigens, lieber Kollege Blome, das sehe nämlich nicht nur ich so. Selbst die CDU ist der Meinung, die Frau muss zurücktreten. Das ist ja das Kuriose daran. Während natürlich der Verlag, für den Sie früher mal gearbeitet haben, der Springer Verlag, im Gestalt der Welt, ein Weltkommentator, hat einen solchen unfassbaren, total wahnsinnigen Quatsch geschrieben, dass das alles Antisemiten seien und diese tapfere Frau habe den Kampf gegen den Antisemitismus und so. Da können Sie mal sehen, wohin sozusagen das führt. Sie landen mit diesem Thema immer in der moralischen Hölle und dafür haben wir halt das Grundgesetz, dafür haben wir unsere Gesetze. Ich bin einfach dafür, dass man die einhält und nicht versucht, jetzt so extra Gesetze zu schaffen.
Nein, das macht
doch
keiner. Weil
man der Meinung ist, man muss hier ganz doll auf der guten Seite irgendwie stehen.
Lassen Sie doch mal ein, vielleicht kann man es an einem theoretischen Beispiel nochmal nachvollziehen. Also, man könnte sich doch theoretisch vorstellen, dass so ein Protestcamp über die Grenzen der Meinungsfreiheit hinausgegangen wäre. Das kann man sich vorstellen. Und das kann man sich antisemitisch vorstellen. Das kann man sich aber auch in ganz anderen Zusammenhängen vorstellen. Stellen Sie sich vor, Neonazis hätten sich dahingesetzt und gegen irgendetwas protestieren wollen in einem Protestcamp. Dann hätte man gesagt, ey Jungs, das ist eins zu viel. Das ist nicht mehr die Meinungsfreiheit, auch nicht die Meinungsfreiheit in einem Raum wie der Universität. Also bitte abräumen. Dann wäre das geräumt worden, so wie das andere Protestcamp oder einige von denen auch geräumt wurden, um die es geht. Und dann kommen 100 oder mehrere 100 Professoren und sagen, nein, wir verteidigen dieses Neonazi-Protestcamp, weil das gehört halt dazu, das müssen wir hier ertragen. Und dann hätte sich schon die Frage gestellt und auch Sie hätten diese Frage gestellt.
Oh Gott, ist das doof, was Sie gerade machen.
Ne, Moment. Da hätte man die Frage gestellt, sind die über eine Grenze hinweggegangen? Und nur darum ging es, herauszufinden, ob sie über eine Grenze hinweggegangen sind, über die sie besser als öffentliche Lehrenden in einer Universität für eine Universität nicht tun sollten.
Herr Blome, was Sie gerade machen, ist echt einfach total beknackt. Ich kann sagen, lesen Sie dieses Statement von diesen Leuten, worum es geht. Und das ist ja der Ursprungstext. Ich habe jetzt keine Lust, den vorzulesen. Er ist nicht sehr lang. Der zentrale Satz in diesem Statement ist, unabhängig davon, ob wir mit den konkreten Forderungen des Protestcamps einverstanden sind, stellen wir uns vor unsere Studierenden und verteidigen ihr Recht auf friedlichen Protest. Punkt. Das ist das Entscheidende. Und ja, es ist völlig egal, wogegen und wofür die da protestiert haben. Tatsache ist, dass sie aus politischen Gründen abgeräumt wurden und dass diese Frau aus politischen Gründen jetzt eingreifen will in die Wissenschaftsfreiheit und Leuten Fördermittel streichen will. Und genau so funktioniert Wissenschaft eben nicht. Und wenn Sie der Meinung sind, dass Wissenschaft so funktionieren soll, dann sind Sie bereits in Russland. Denn unterhalb der Strafbarkeitsschwelle, also hat die Frau nicht das Recht, sie hat schlicht nicht das Recht, Mittel von politischem Wohlverhalten abhängig zu machen. In welchem Land wollen Sie eigentlich leben? Da muss ich Sie wirklich fragen, in welcher Republik möchten Sie, Nikolaus Blome, eigentlich leben?
Ich möchte natürlich in einer Republik leben. Wir reden aneinander vorbei, es tut mir leid. Aber Sie reden mit sehr viel Nachdruck an mir vorbei. Natürlich möchte auch ich, wie Sie, wie jeder, in einer Republik leben, wo die politische Meinung keine Folgen für das private oder öffentliche Auskommen bzw. Einkommen hat. Na klar, die Leute sollen nicht abhängig mit ihrer politischen Meinung werden von Zuwendungen bzw. dem Entzug von solchen Zuwendungen. Aber noch einmal, wenn wir für eine Sekunde unterstellen, dass es sein könnte, dass diese Professoren und Dozenten nicht nur eine Meinung hatten, sondern die Meinungsfreiheit quasi überschritten haben, beziehungsweise die Grenzen derselben, und es gibt Grenzen der Meinungsfreiheit.
Dann müsste man doch Verdacht geben. Ja, ich bin Ihrer Meinung.
Dann können wir uns vielleicht darauf einigen. Dann müsste es doch Konsequenzen geben.
So, es muss aber einen Anfangsverdacht geben, der muss begründet sein, so wie bei allen Ermittlungen. Und deshalb sage ich, in dieses Statement gibt diesen Anfangsverdacht schlicht nicht her. Das ist das Problem.
Der Anfangsverdacht lag doch darin, dass Protestcamp könnte antisemitisch sein, und wie können sich dann die Professoren auf die Seite dieses Protestcamps schlagen und es für Meinungsfreiheit erklären? Antisemitismus fällt nicht unter Meinungsfreiheit.
Lieber Blome, was Sie für Antisemitismus halten und was Antisemitismus ist, ist auch nicht notwendigerweise das Gleiche. Deshalb bin ich im Zweifel für die liberale Gesellschaft und gegen die Repression.
Ja, nee, toll. Ja, klar, selbstverständlich. Ich bin natürlich für die Repression und gegen die liberale Gesellschaft, weil ich mich jetzt hier so geäußert habe. Was soll das? Das führt doch zu gerade gar nichts.
Führt nirgendwo hin. Stichwort Ukraine-Krieg, würde ich sagen. Das fällt mir nämlich dabei sofort ein. Wladimir Putin, ja, das verkörperte Böse, hat ein Friedensangebot gemacht. Da konnte Spiegel Online immer nur reden vom fadenscheinigen Friedensangebot, vom sogenannten Friedensangebot, vom gar nicht echt ernst gemeinten Friedensangebot. Aber erstmal war es ein Friedensangebot. Er hat nämlich gesagt, 20% der Ukraine gehören mir, die Ukraine kommt nicht in die NATO und dann ist der Krieg sofort vorbei. Ich gebe zu, es ist ein relativ hartes Friedensangebot, aber immerhin ist es überhaupt irgendein Angebot und irgendwie überhaupt mal einer redet über Frieden. Und wir wollen immer nur mehr Waffen liefern und noch mehr kämpfen und noch mehr Waffen und noch mehr Geld und noch mehr Schulden und noch mehr Waffen. Er hat jetzt wenigstens mal das Wort Frieden in den Mund genommen, ist doch auch nicht schlecht, oder?
Ja, ein Fortschritt gemessen an dem, was er sonst macht, wie Frauen und Kinder in Baumärkten umbringen. Ja, also jetzt mal Zynismus beiseite, Sie merken doch selber. Und Sie mussten ja selber schon grinsen, beziehungsweise kurz lachen. Ein Friedensangebot, das darin besteht, okay, Augstein, Ihr Auto, Ihr Haus, Ihre Frau, Ihre Kinder, und dann können wir Frieden machen.
Nein, Moment. Nur mein Auto und mein Haus, aber der andere Rest nicht. Das sind ja nur 20% der Ukraine, nicht alles. Das ist eben sozusagen, und jetzt mal auch bei mir Sarkasmus weg. Nein, jetzt auch mal bei mir Sarkasmus aus. Was ich echt krass finde, ist sozusagen das Framing nach diesem Angebot von Putin. Es ist ein Verhandlungsangebot. Sie können ja sagen, es ist indiskutabel. Aber zu sagen, es erfordert die Kapitulation der Ukraine, ist echt Quatsch, weil das genau hat er eben nicht gefordert. Er hat nicht gefordert, dass die Ukraine kapitulieren soll.
Also, man kann sagen, er hat etwas in den Raum gesetzt, was vielleicht seine Position ist, auf der er bereit wäre, aufzuhören, Frauen und Kinder in Baumärkten umzubringen. Okay, das sollte man aber jetzt nicht ganz verschweigen. Schließt ein, dieses Angebot, noch mehr Territorium zu bekommen, als das, was er ohnehin schon sehr blutig militärisch erobert hat. Also das Angebot ist, das ist jetzt hier der aktuelle Frontverlauf. Ich möchte aber noch mehr haben und dann können wir darüber reden, dass es vielleicht Frieden gibt. Es ist halt nicht glaubwürdig und ich habe überhaupt kein Problem, das Friedensangebot zu nennen. Ich finde es tatsächlich indiskutabel im Sinne des Wortes. Darüber ist ganz schwer aus Sicht der Ukraine zu diskutieren, weil es ja nicht nur festschreiben soll, was da militärisch ihnen schon abgenommen worden ist, sondern noch mehr sollen sich hergeben. Naja. Und vor allen Dingen, stopp, einen Satz noch, Entschuldigung. Sie sollen auch noch ihre Zukunft hergeben, die für sie, die Ukrainer, aus wie ich finde, sehr, sehr naheliegenden Gründen in der Europäischen Union und in der NATO liegt.
Die Europäische Union stand interessanterweise hier gar nicht zur Debatte.
Nee, Moment, aber das ist so, glaube ich, stellen sich viele Ukrainer, wenn nicht alle, ihre Zukunft vor, in diesen beiden Organisationen zu sein, weil ihnen das ein Maximum an Wohlstand bzw. Sicherheit verschaffen könnte. Und wenn Wladimir Putin sagt, wir machen jetzt Frieden, aber in die NATO kommt er nicht, heißt es ja nur, ich vertage den nächsten Krieg.
Waren Sie nicht derjenige, der hier neulich gesagt hat, die Ukraine kommt in, wir beide werden nicht mehr erleben, dass die Ukraine in die EU und in die NATO kommt? Haben Sie das nicht gesagt?
Ich glaube auch, dass die Ukraine nicht im klassischen Sinne als Vollmitglied in die EU kommt und wahrscheinlich auch nicht im klassischen Sinne als Vollmitglied in die NATO. Und trotzdem würde ich es nicht von ihr verlangen, auf die Ambition von vornherein zu verzichten.
Aber merken Sie, das ist sozusagen der Punkt, ich mache das jetzt auch ohne Häme. Ich will auch jetzt hier nicht irgendwelche billigen Punkte machen. Nur Sie selber sind nicht der Meinung, dass die NATO und die EU die Ukraine als Mitglied aufnehmen werden. Putin sagt, wir beenden den Krieg, wenn die Ukraine nicht in die NATO kommt. Sie sagen aber gleichzeitig, Sie, Blome, sagen, die Ukraine will aber in die NATO und wird deshalb weiter kämpfen. Das ist genau die Art von Wahnsinn, und das werfe ich jetzt nicht Ihnen vor, aber das halte ich für echt voll wahnsinnig. Und auf dieser Grundlage, Politik zu machen, Geld auszugeben und Menschen zu Tode kommen zu lassen, und daran sind wir mitbeteiligt, halte ich echt für unverantwortlich. Man weiß, dass diese Forderungen der Ukraine nicht erfüllt werden und unterstützt sie trotzdem darin. Das ist genauso verrückt wie die Forderungen von Putin. Ich war immer der Meinung, dass wenn die Ukraine von vornherein verzichtet hätte auf den NATO-Beitritt und die Amerikaner nicht sie darin sehr unterstützt hätten, wäre es zu diesem Krieg nie gekommen. Aber ich gebe zu, ich kann das nicht wissen, denn diese Realität existiert nicht mehr. Nur wenn er jetzt immer noch sagt, das ist mir wichtig, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt und sie beharren aber darauf, das sozusagen weiter zu verfolgen, dann würde ich sagen, à la Bonheur, aber wie soll dann dieser Krieg enden? Ganz großes Fragezeichen.
Naja, man wird es auf die Zeitschiene schieben. Niemand, auch ich, ja genauso wenig wie Sie, kann doch vorhersehen, was in 20 oder in 30 Jahren ist mit der Ukraine als Mitglied von EU und oder NATO. Ich glaube, aber das ist jetzt nur Spekulation natürlich, dass ein Waffenstillstand und ein möglicher Friedensschluss irgendetwas beinhalten wird, dass die Mitgliedschaft, die mögliche Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO und oder der EU auf die lange Bank schiebt. Und dann wäre plötzlich Prognose und Realität, Machbarkeit und Wünschbares viel näher aneinander gerückt, sodass man das politisch überbrücken kann.
Nein,
ich glaube, so wird man es einen, wenn man so will, einfach nach vorne geschobenen zeitlichen, in die Zukunft verlegten Kompromiss schließen können. Das könnte ich mir schon vorstellen. Nur heute zu verlangen, der ukrainische Staat möge jetzt ein für alle Mal darauf verzichten, seine Zukunft in der NATO zu suchen. Das können sie nicht verlangen.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Naja, grundsätzlich geht es immer um die Frage, ob wir sozusagen den Russen zugestehen, dass sie so eine Art Sicherheitsbedürfnis haben, dass sie so eine Art Cordon sanitaire machen wollen zwischen sich und die NATO und so weiter und so weiter. Wir haben diese Debatte oft geführt, da kann man offensichtlich unterschiedlicher Meinung sein. Was ich bloß so krass finde, ist, dass in unserer politischen Landschaft inzwischen Sarah Wagenknecht und Alice Weidel, also irgendwie dieses komische Links-Rechts-Bündnis, was sich um Wagenknecht
linke Populisten und rechte Populisten sind
es. Auf der einen Seite und eben die Rechtspopulisten von der AfD auf der anderen Seite sind die einzigen im Moment, die das überhaupt im politischen Angebot haben, das zu fordern. Das sind die einzigen, die sagen, wir geben knapp 30 Milliarden roundabout aus für die Ukraine, wenn man alles zusammen macht. 30 Milliarden ist auch das roundabout, was uns im Haushalt fehlt. Das heißt, es ist für uns auch ein finanzielles Problem, was wir gar nicht mehr so ohne weiteres schultern können. Erstens. Und zweitens sind die Forderungen der Ukraine und die Vorstellungen der Amerikaner unrealistisch und gefährlich. Und wir sollten aufhören, diese Politik zu machen. Das sind ehrlich gesagt Positionen, die teile ich, obwohl ich weder BSW-Wähler bin, noch AfD-Wähler. Und ich halte das für ein politisches Problem, wenn Leute wie ich da bei dem Thema komplett heimatlos sind und uns dann entscheiden müssen zwischen zwei düsteren Polen, zu denen ich nicht tendiere. Ist das nicht ein bisschen komisch?
Zugegeben, AfD und BSW haben eine nahezu identische, sehr emotionale, sehr leicht verstehbare, weil sehr schlichte Erzählung, wie dieser Krieg enden kann. Das entwickelt natürlich eine gewisse Anziehungskraft, weil man sich ja träumen könnte, macht bloß Frieden, dann ist das, können wir das Geld sparen und es in andere Aufgaben stecken, das Haushaltsloch damit füllen, macht Frieden, dann gibt es keine Toten mehr, etc. etc. Ich glaube nur, es obliegt, und daran haben sie bislang nicht besonders gut performt. Es obliegt den Regierungsparteien und meinetwegen auch der bürgerlichen Opposition, die andere Erzählung aufzublättern und zu sagen, wir müssen einen anderen Weg zur Stabilität und Frieden finden. Denn wenn wir darauf eingehen, was Wladimir Putin will, dann wird es eine neue, riesengroße Flüchtlingswelle geben. Das heißt, sie können noch nicht einmal, wenn sie heute die Ukraine dazu zwingen würden, Frieden zu machen, dafür sorgen, dass sie weniger Geld ausgeben.
Das stimmt ja gar nicht.
Deutscher Bundeshaushalt.
Sie merken auch, das finde ich echt, das ist eine...
Es käme eine neue, große Flüchtlingswelle.
Es ist eine Horrorgeschichte, die erzählt wird, um auf diese Weise doch noch irgendwie von der Migrationsfurcht zu profitieren. Wenn Putin Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischja, oder wie das heißt, bekommt, was er haben will, gibt es natürlich keine Flüchtlingswelle in dem Ausmaß, wie Sie das eben beschrieben haben. Ist doch totaler Irrsinn. Die Ukraine ist ein riesiges Land. Natürlich könnten die ihre eigenen Leute in ihrem eigenen Land auch unterbringen und versorgen mit dem Geld, was sie aus dem Westen bekommen. Das ist eine Chimäre, die Sie da aufbauen, lieber Kollege Blome. Eine Migrationsfurcht-Chimäre.
Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wenn die Ukraine einmal die Fahne einrollen muss, um diesem in Anführungsstrichen Diktatfrieden zu genügen, wird sich jeder in der Ukraine fragen, was kommt als nächstes und wann und gehe ich besser vorher. Niemand aus, der schon in den Westen geflüchtet ist, nach Deutschland oder in die anderen Länder, wird dann zurückkehren. Das ist Ihnen doch klar. Gut, dann hat Russland gewonnen, dann hat Putin seinen Willen bekommen. Meinetwegen, es sterben dann an der Front, zumindest für den Moment, nicht weitere Menschen. Aber dass sie damit bei allen die Bindungen in ihr Land Ukraine gelockert haben, die das Land verlassen können, ist doch klar.
Gut, wie gesagt, das sehe ich nicht so, weil wenn Sie sich die Landkarte angucken, dann sieht das nicht so dramatisch aus, was die Ukraine da einbüßen würde. Aber ich beharre da auch gar nicht darauf, dass ich da recht habe oder so, überhaupt nicht. Ich verstehe auch gar nicht so fürchterlich viel davon, will mich da auch gar nicht so nach vorne drängen. Ich frage Sie und sozusagen die deutschen Medien und die Politik nur, wie soll das denn sonst enden? Und da haben Sie überhaupt keine Antwort. Das ist das Problem. Und Herr Putin und Frau Weidel und Frau Wagenknecht haben wenigstens eine Antwort.
Das stimmt.
Während Sie immer nur sagen, okay, wir müssen denen einfach noch mehr Waffen liefern und noch mehr Waffen. Und irgendwann wird dann einfach Russland, ja genau, was eigentlich machen, sagen, oh nee, ey, wir können jetzt echt nicht mehr. Und wir haben jetzt zwar unser ganzes Land auf Kriegswirtschaft umgestellt und holen noch aus dem letzten tartarischen Winkel irgendwelche armen Schweine und stecken sie an die Front und so, aber wir können jetzt nicht mehr. Sie wissen doch auch, dass es zu diesem Moment nicht kommen wird, denn Russland ist eine echte Diktatur und echte Diktaturen sind unfassbar effizient, was Zerstörung angeht. Das kennen wir aus der eigenen deutschen Geschichte. Da waren wir auch sehr, sehr effizient, was Zerstörung angeht. Und die Russen zeigen jetzt, was man alles kaputt machen kann, wenn man das gesamte Land daraufhin eicht. Und darauf hat Frau Baerbock gar keine Antwort, außer einfach noch mehr Waffen liefern.
Nein, das habe ich Ihnen ja gerade eingeräumt. Also die Erzählung der Wagenknechts und Weidels ist schneller dargeboten, leichter zu verstehen und emotional ansprechender. Aber weil Sie es gerade gesagt haben, wenn Russland eine echte Diktatur ist, dann möchte man halt nicht unter russischer Herrschaft leben. Und das werden sie den Ukrainern, nein, das unterstelle ich ihnen auch gar nicht, aber das werden sie halt auch den Ukrainern nicht zumuten können. Und darum werden die Ukrainer weiter kämpfen, weil sie hoffen müssen, dass irgendwann vielleicht nicht dem russischen Volk die Puste ausgeht, wohl aber Wladimir Putin erkennt, dass er nicht vor und nicht zurückkommt. Und dann wird es vielleicht an der Stelle eingefroren für einen Moment, wo es gerade steht. Das wäre schon schlimm genug.
Offenbar gibt es ja sehr viele ukrainische Männer, die tauchen komischerweise bei uns, sind sie jedenfalls in den ersten Monaten des Krieges kaum aufgetaucht, die gar nicht so sehr an den Erfolg dieses ukrainischen Unterfangens glauben, die vielleicht auch gar nicht so besoffen sind von dem ukrainischen Nationalismus, der sich da ja sehr stark, dem Patriotismus, der sich da sehr stark entwickelt hat in den letzten Monaten, nämlich die, die sich in Deutschland aufhalten und nicht kämpfen wollen. Und da entbrennt jetzt immer stärker die Debatte, wie verhalten wir uns eigentlich gegenüber diesen Männern? Sollen die nach Hause geschickt werden, um an der Front verwurstet zu werden? Oder dürfen die hier bleiben und kriegen Bürgergeld und müssen die dann arbeiten oder nicht oder so? Wie sehen Sie das denn, Herr Blume?
Als wachsendes Problem. Noch einmal, weil die Wagenknechts und Weidels, habe ich übrigens erzählt, die waren ja in dieser Runde mit 6 Parteivorsitzenden, die ich moderieren durfte für NTV.
Das war ein ganz, ganz großer Moment der deutschen Fernsehgeschichte. Sie haben das sehr, sehr gut gemacht.
Das ist lieb, dass Sie das sagen. Meine größte Sorge war, dass mir irgendwann rausrutscht bei der Aufzählung der beiden oder beim, wie soll man sagen, Adressieren dieser beiden, die ich an dem Abend die Allianz des Abends genannt hatte, dass ich Weigenknecht sage.
Ja, oder Wadelknecht.
Also Weigenknecht oder Weidelknecht. Davor hatte ich wirklich Schiss. Es ist mir nicht passiert. Keine Namenswitze. Keine Namenswitze schreiben wir jetzt 100-mal an die Tafel. So, jetzt Parenthese Schluss, oder wie das heißt. Zurück zum Text.
Blomi.
Sie sollen mich nicht Blomi nennen.
Blöde. Es gibt
die wenigen Menschen,
wow,
die das gemacht haben,
ja, haben es bereut,
sind nicht mehr unter uns.
Ja, ja, ist schon gut.
So. Also, die beiden, dieses Duo Infernale, kann man ja auch sagen, die verbinden natürlich inzwischen, Sie hatten es vorhin gerade auch schon erwähnt, das Haushaltsloch von ungefähr pretapropter 25 Milliarden Euro mit den jährlichen Ausgaben für militärische Unterstützung und finanzielle Unterstützung des ukrainischen Staates plus die Kosten, die die Flüchtlinge aufwerfen. Und daher kommt jetzt der Druck, der sich auf insbesondere die männlichen, jüngeren Jahrgänge entfaltet. Und ja, ich finde es schwierig, ich finde es wirklich schwierig, Leuten Bürgergeld zu bezahlen, die eigentlich in Anführungsstrichen ihr Land verteidigen müssten. Und die zudem nur zu einem Prozentsatz arbeiten, der weit unter dem Prozentsatz der arbeitenden ukrainischen Flüchtlinge liegt, die nach Dänemark gegangen sind oder in die Niederlande oder nach Belgien.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ja gut, aber das ist natürlich die unmittelbare Folge der rein aus politischen Gründen gefällten Entscheidungen, rein aus so emotionalen Twitter-Emotionswellen Gründen gefällten Entscheidungen, die ukrainischen Flüchtlinge gleich ins Bürgergeld zu integrieren. Hat man damals gemacht. Man hat ihnen ja einen gewissen Sonderstatus gegeben, im Unterschied zu anderen Flüchtlingen aus anderen Kriegsgebieten der Welt, werden sie ja deutlich besser behandelt, weil man, ich weiß auch nicht, warum ein ukrainischer Flüchtling besser behandelt werden muss als ein syrischer. Aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen das Ergebnis davon, ne?
Er wird nicht besser im engeren Sinne behandelt, er wird anders behandelt. Die Idee, die 1,3 Millionen ukrainische Flüchtlinge nicht durch das Asylverfahren zu schicken, so wie man das mit den syrischen oder afghanischen Flüchtlingen getan hat, war, glaube ich, keine so ganz falsche, weil ja klar war, niemand von ihnen würde Artikel 16 Grundgesetz Asyl bekommen, aber alle würden subsidiären Schutz als Flüchtlinge, als Kriegsflüchtlinge bekommen. Oder sogar noch Schutz nach Genfer Flüchtlingskonvention. Also man konnte sich das Verfahren sparen. Die Idee war, geben wir sie ins Bürgergeldsystem, können sie sofort anfangen zu arbeiten, weil das ist dann erlaubt.
Nur sie tun es halt nicht.
Also in einem Maße, das deutlich unter dem Maße liegt, was in anderen Ländern der Fall ist. Aber das ist ja das eine. Da können wir uns ja noch drauf einigen. Das ist wahrscheinlich ein Problem des Bürgergeldes, beziehungsweise des Druckes, den die Arbeitsagenturen auf Bürgergeldempfänger noch machen dürfen, um sie in Arbeit zu bringen, und sei es einfache Arbeit.
Gut, andererseits muss man natürlich jetzt auch, wenn wir jetzt schon, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil ganz so populistisch will dann ich auch nicht sein. Es handelt sich natürlich bei den Geflüchteten aus der Ukraine auch zum großen Teil um Frauen mit Kindern. Die können dann halt gar nicht arbeiten, weil sie sich gleichzeitig noch um ihre kleinen Kinder kümmern müssen. Und das wird dann alles ein bisschen schwierig. Insofern wäre ich da jetzt auch mit den über den Kamm scheren ein bisschen vorsichtig. Mir würde es schon vollkommen reichen.
Es geht ja nur um den Vergleich zu anderen Ländern, die vergleichbar aufgestellt sind, da arbeiten ukrainische Geflüchtete, Männer, Frauen, wie auch immer.
Mir geht es um die Männer.
Im höheren Prozentsatz.
Die sogenannten wehrfähigen Männer, wo jetzt der Chef der Innenministerkonferenz, ein CDU-Innenminister aus Brandenburg, gesagt hat, es passt doch nicht zusammen, dass wir die Ukraine hier bestmöglich unterstützen und im gleichen Atemzug fahnenflüchtige Ukrainer alimentieren. Wo ich sagen würde, von einem Innenminister der CDU in Brandenburg würde ich mir ein bisschen mehr Sachkenntnis erwarten. Ein junger Mann aus der Ukraine, der sich hier aufhält, ist noch nicht per se fahnenflüchtig, denn es gibt in der Ukraine keine Generalmobilmachung. Und solange der nicht seine Einberufung bekommen hat, ist der auch nicht gestellungspflichtig und deshalb auch nicht fahnenflüchtig. Lieber Herr Stübgen von der CDU, auch das ist wieder ein ausländerfeindlicher Populismus, der sich da Bahn bricht.
Wenn sich so wehrjuristisch oder wie das heißt,
Der Typ ist der Innenminister, nicht ich.
Absolut,
also ich
mein, absolut. Aber es gibt einen Widerspruch und den können Sie nicht wegdiskutieren. Dem wird man sich im wachsenden Maße stellen müssen, letztlich auch wegen der Kosten. Und dieser Widerspruch lautet, da sind wehrfähige Männer, die offenkundig in der Ukraine fehlen. Wir unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf, wir liefern alles, was wir können, damit die sich verteidigen können. Und gleichzeitig finanzieren wir das Fernbleiben bestimmter Gruppen, die da dringend an jungen Männern gebraucht werden. Das ist ein Widerspruch. Und auf den wollte der Mann hinaus. Und den können Sie nicht wegdiskutieren. Das ist ein moralisches Dilemma, das sind es doch beiden klar.
Ja, gut, ich weiß ja auch, auf welcher Seite ich da stehe. Ich bin natürlich für diese Männer, ich unterstütze die. Ich würde die sogar unterstützen und ihnen Obdach geben und sie auch alimentieren, wenn sie wirklich echte Wehrflüchtlinge wären, also bereits sozusagen sich entziehen, meinetwegen auch Deserteure, so wie man, finde ich, auch die russischen Deserteure unterstützen muss. Denn dieser Krieg ist an sich ein von Seiten der Russen ein Verbrechen, von Seiten der Ukraine ein Wahnsinn und man sollte ihn beenden und jeden unterstützen, der ihn beendet. Und jeder Mann, der da nicht kämpft, hilft dabei, diesen Krieg nicht zu führen.
Aber es ist ein Unterschied, ob die ukrainische Demokratie, die in die Europäische Union will, in die NATO will, eine westlich-liberale Gesellschaft hat und sie auch verteidigt, Krieg führt, oder ob die von ihnen so bezeichnete Diktatur Russlands mit wirklich prähistorischen Vorstellungen ihres Sendungsbewusstseins Krieg führt.
Auch die Demokratie hat nicht das Recht, ihre Männer in den Tod zu schicken, ist meine Meinung. Ich finde, auch die Demokratie darf Männer nicht verpflichten, Frauen übrigens auch nicht, in den Tod zu gehen und andere in den Tod zu bringen. So sehe ich das.
Das können Sie auch so sehen. Da ist ja auch in Deutschland das Recht verfasst gewesen, dass man den Kriegsdienst, den Wehrdienst und den Kriegsdienst verweigern konnte. Fair enough, Teil einer Demokratie. Aber unser Problem, beziehungsweise unser deutscher Beitrag zu dieser Debatte und dem Problem ist ja ein anderer. Wir mischen uns, wenn man so will, in deren Wehrfähigkeit ein, indem wir Leute, die sie verkleinern, de facto, denn das tun junge Männer, die fernbleiben, dass wir die Verkleinerung dieser Wehrfähigkeit finanzieren durch unseren Beitrag, durch unser Bürgergeld.
Ja, wir machen uns sozusagen moralisch halt einen schlanken Fuß. Irgendwie so. Einerseits sind wir aus geopolitischen Gründen der Meinung, die Ukraine soll da ruhig kämpfen. Andererseits sind wir sozusagen aus menschenrechtlichen Gründen der Meinung, irgendwie der Einzelne muss aber auch die Möglichkeit haben, sich in Sicherheit zu bringen. Ich habe das Problem, das ist
was
Ihr Problem.
Wir?
Ja, aber das ist Ihr Problem, Blome. Das müssen Sie lösen, nicht ich. Denn ich finde das falsch. Ich finde schon die Unterstützung des Krieges in der Außenpolitik falsch. Deshalb finde ich die Hilfe für die Kriegsflüchtlinge im Inneren richtig. Ich bin da in mir schlüssig.
Sie sind sauber, aber Sie sollten nicht anderen Leuten vorwerfen, Sie machen sich einen schlanken Fuß. Ihren Fuß schon gar nicht mehr sehen kann, so schlank ist er.
Die Unschlüssigkeit liegt doch auf Ihrer Seite, nicht auf meiner.
Ich stelle mich wenigstens dem Dilemma. Und das ist ja sogar noch komplizierter oder noch prekärer. Also, jetzt verlieren all diese jungen, wehrfähigen Männer, die als Geflüchtete hier in Deutschland leben, ihre Pässe, weil die einfach ablaufen. Und nun müssten sie, um ihre Pässe zu verlängern, möglicherweise in die Ukraine zurückfahren und haben, individuell kann man das verstehen, Sorge, dann dort zum Wehrdienst eingezogen zu werden und an die Front zu müssen. Was macht jetzt die deutsche Behörde, die diesen Pass braucht, um das Bürgergeld auszuzahlen? Sagen uns zumindest die Experten. Soll man jetzt trotzdem auszahlen? Weil man sagt, ja, wir verstehen das, du willst nicht zurück, dann hast Angst, eingezogen zu werden. Dann hast du eben keinen Pass mehr. Dann ändern wir für dich das Gesetz, damit du trotzdem Geld bekommen kannst. Oder wirf den Pass weg und sagst, du weißt nicht mehr, woher du kommst, wie so viele Asylsuchende das ja, oder manche Asylsuchende das ja auch tun. Sollen wir das dann auch noch tolerieren?
Mann, dann stellen wir natürlich Ersatzpapiere aus. Das müssen wir dann tun. Wenn die Leute wissen, wer sie sind, wir können sie ja nicht sozusagen zu so sans-papier machen, wie man auf Französisch sagt, zu so Identitätslosen.
Das machen sie selber, indem sie nicht dahin gehen, wo sie sofort Papiere bekämen.
Ja, weil sie halt lieber auf ihren Pass verzichten, als auf ihre Beine oder auf ihr Leben oder ich verstehe sie jetzt nicht, oder auf ihr Augenlicht. Ich meine, was soll das? Da wüsste ich aber ganz genau, was ich mache. Ich würde auch aus der Ukraine versuchen abzuhauen und hier irgendwie in Deutschland unterzukommen. Ich würde dann vielleicht allerdings arbeiten, statt nur Bürgergeld zu kassieren, aber das ist jetzt eine andere Sache. Und würde natürlich auch dann hoffen, dass dieser deutsche Staat mir hilft und ich da nicht in die Kriegsmühle reingesteckt werde. Sie werden auch sehen, wir bringen das nicht. Wir werden das nicht tun. Ich traue das diesem Land auch nicht zu. Moralisch. Und zwar ehrlich gesagt, völlig egal, ob das eine CDU oder eine SPD-Regierung ist. Wir werden nicht Leute zu 100.000 in die Illegalität zwingen oder zur Ausreise zwingen, damit sie irgendwie in den Fleischwolf verwurstet werden. Ich sage Ihnen, wir werden es nicht machen. Meine Prognose.
Wissen Sie was, Augstein? Vor, keine Ahnung, 3 Monaten hätte ich das genau so prognostiziert, wie Sie das tun. Ganz genau so. Das machen wir nicht, vielleicht sind wir das auch nicht oder zumindest wollen wir das nicht sein und schon gar nicht wollen wir uns so einer schwierigen Entscheidung stellen. Aber der Druck innenpolitisch im Kessel ist so groß geworden durch die Wahlergebnisse dieser beiden populistischen Parteien, von denen eine die AfD in Teilen auch noch rechtsextrem ist. Das Thema verfängt dermaßen gut in Ostdeutschland, viel besser als in Westdeutschland, nicht zuletzt, weil in Ostdeutschland Russland ganz anders gesehen wird. Und ich glaube, dass diese Kombination aus innenpolitischem Druck, regional und, wenn man so will, objektiv dafür sorgen wird, dass sich Ihre Prognose nicht bewahrheitet. Das wird anders ausgehen.
Tschüss, Blome, bis nächste Woche.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.